Kerstin Bendisch-Dief wird uns ein bisschen was über Community Building erzählen und warum es bei einigen Projekten funktioniert und bei anderen vielleicht nicht so funktioniert, wie man es erwartet hat.
Vielen Dank. Ihr könnt mich alle gut verstehen. Funktioniert? Nicht zu laut, nicht zu leise? Sehr gut. Wunderbar. Vielleicht ein bisschen was zu meiner Person. Ich treibe mich seit vielen Jahren schon in diversen Open Source, nicht Projekten, mehr Firmen rum, die mit Open Source Geld verdienen, mit Open Source Lösungen Geld verdienen, auf Open Source Lösungen aufbauen, Produkte entwickeln und da in dem Zusammenhang natürlich auch immer wieder versucht sind, Communities aufzubauen. Und es einer Fedora-Project oder einem Ubuntu-Project gleich zu machen und sich dann regelmäßig wundern, warum das nicht funktioniert. Und das habe ich durch die letzten Jahre mal ein bisschen analysiert und so ist es zu diesem Vortrag heute gekommen. Aktuell bin ich seit 6 Jahren freiberuflich unterwegs, berate Firmen in den Bereichen Marketing, Marketingstrategie, Vertriebsstrategie und hauptsächlich Firmen aus der IT, die mit offenen Standards und Open Source unterwegs sind. Das ist mir sehr wichtig. Genau. Ich erzähle am Anfang ein bisschen was zu Communities. Was ist überhaupt eine Community? Vielleicht an der Stelle gleich mal die Frage, wer von euch ist selbst aktiv in Communities, also contributed regelmäßig? Okay, doch eine ganze Menge. Schon mal jemand selber eine Community aufgebaut, eine eigene? Wow, welche? Wie? Parken.dd? Mhm. Okay. Dann kannst du nachher vielleicht ein bisschen was erzählen, ob das funktioniert hat oder nicht. Du hattest auch eine? Und funktioniert? Läuft? Okay. Ja, schauen wir mal, ob wir da ein bisschen weiterhelfen können. An der Stelle. Also was ist überhaupt eine Community? Ich habe eine wunderschöne Definition gefunden in Gablers Wirtschaftslexikon. Ich lese euch die mal vor, weil das ist ein großartiger Satz. Eine Community ist ein organisiertes und soziales Netzwerk von miteinander in Interaktion stehenden Individuen, die sich innerhalb eines spezifischen Zeitraums auf affektive sowie auf kognitive Weise wechselseitig beeinflussen und ein Zusammengehörigkeitsgefühl entwickeln. Die soziale Interaktion zwischen den Mitgliedern einer Community unterliegt dabei einem gemeinsamen Ziel, geteilter Identität oder gemeinsamen Interessen. So gestellt das klingt, aber genau das ist eine Community. Eine Community lebt von gemeinsamen Zielen, von gemeinsamen Interessen. Und wenn wir uns mal ein bisschen in der Geschichte umgucken und mal überlegen, was für Communities gibt es auf dieser Welt, was sind Communities? Da fallen als erstes Dorfgemeinschaften ein oder soziale Gruppen, die alle ein gesellschaftliches gemeinsames Ziel verfolgen, ein gemeinsames Interesse haben und an diesem Ziel arbeiten und dieses Interesse gemeinsam verfolgen. Was sind noch Communities? Interessensgemeinschaften, ein Meetup, eine User Group kann eine Community sein. Auch eine Gewerkschaft ist in gewisser Art eine Community. Religionen, ganz großes, berühmtes Beispiel. Auch Religionen sind Communities. Working Groups natürlich. Es gibt Communities, das sind welche, ohne dass man sich selber aussucht. Also da fehlt der Aspekt der Freiwilligkeit. Also selbst eine Schulklasse, auch das ist eine Community, aber in der Regel nicht freiwillig von den Teilnehmern besucht. Und es gibt sogar hybride Communities. Auch eine Familie ist eine Form einer Community. Während die Eltern in der Regel dem freien Willen unterliegen, indem sie sich selber dazu entscheiden, zu heiraten und Kinder zu kriegen, kann das Kind sich nicht wirklich aussuchen, in welche Familie es hineingeboren wird. Deswegen ist auch das nur teilweise freiwillig. Aber die Communities, über die wir heute sprechen hier, sind schon freiwillige Communities. Genau. Dann habe ich mir mal angeschaut, was Communities oder die Mitglieder einer Community gemeinsam haben, und zwar von erfolgreichen Communities. Es ist natürlich, wie schon erwähnt, die gemeinsame Vision, das gemeinsame Ziel, die Interessen und auch so ein bisschen die Geisteshaltung. Also es ist auch eine große kulturelle Übereinstimmung immer in den Communities. Es sind ungefähr gleiche Ideen. Es ist eine sehr starke Solidarität, also eine Hilfsbereitschaft. Man unterstützt sich gegenseitig, man teilt Dinge, man teilt Wissen, man teilt Erfahrungen. Es ist eine gewisse Abhängigkeit voneinander auch da. Vertrauen ist ein ganz, ganz großer Punkt. Also man muss sich schon gegenseitig vertrauen können in einer Community. Wenn das nicht da ist, funktioniert es sehr selten. Und was das Allerwichtigste ist bei einer Community-Bildung, ist eine intrinsische Motivation. Die Herausforderung an intrinsischer Motivation ist Zeit. Sowas braucht Zeit, man kann es nicht erzwingen. Das muss aus den Leuten herauskommen, man muss selbst sehen, Vorteile für sich oder für die Gesellschaft erkennen, um in einer Community mitzuarbeiten. Das macht es auch so schwer, Mitglieder zu finden. Also selbst wenn man Leute findet, die die Idee toll finden, aber das in einem bestimmten Kontext nur sehen. Also jetzt heute hier auf dieser Veranstaltung. Ich stelle ein Projekt vor, ihr seid alle total mega begeistert und wollt daran mitarbeiten. Das ist aber nur aus dieser Situation heraus. Wenn ihr nach Hause kommt und ein bisschen drüber nachdenkt, merkt ihr vielleicht auch, nee, so sexy ist das gar nicht. Und dann seid ihr zwar Mitglieder meiner Community, aber es passiert nichts. Also auch das kann passieren. Ja, Fragen dazu schon mal so? Erfahrungen, die jemand beitragen möchte? Nicht. Ich habe mal ein paar berühmte Communities rausgesucht, die alle recht gut funktionieren. Also jeder hier kennt natürlich das Linux-Projekt. Da arbeiten ganz, ganz viele Menschen mit. Das ist entstanden auch mit einer Person am Anfang. Der Linus war da sehr, sehr engagiert und hat seine Community sehr schnell bilden können, sehr viele Leute sehr schnell von seiner Idee nicht überzeugen können, aber viele Leute fanden die Idee gut und wollten daran mitarbeiten, etwas beitragen. Und dasselbe sieht man auch in Dingen, die darauf aufbauen, wie Betriebssysteme, Fedora, Ubuntu, das BSD-Projekt, OpenSUSE. Das sind große Communities, die es geschafft haben, sehr, sehr viele Leute, sehr, sehr viele Kontributoren zu sammeln. In dem Zusammenhang auch wieder Desktop-Environments wie das KDE oder das GNOME-Project, LibreOffice, jetzt ganz aktuell Docker oder OpenStack sind große Communities.
Entschuldigung, dass ich ganz kurz unterbreche, das wird aufgezeichnet, deswegen renne ich mit dem Mikrofon rum. Nur ganz kurz eine Zwischenfrage, weil das sind ja jetzt alles auch, ich sag mal, firmengebackte Communities, wenn man das so sieht. Also ich frage mich gerade, wie das quasi zusammenpasst in dem Kontext, weil da, sage ich mal, eine vielleicht kritische Masse quasi bezahlt ist. Also wenn ich jetzt die oberen sehe, dann sind die alle bezahltes Personal.
Mittlerweile sind das bezahltes Personal. Da stecken in der Regel Verbände oder Associations, Vereine dahinter, die leben von Sponsoren. Ich komme nachher noch dazu, ein bisschen detaillierter, was Contributions sind zu Communities oder zu Projekten. Und ja, das ist richtig, da stecken mittlerweile tatsächlich Firmen dahinter und da wird nicht wenig Geld bewegt im Hintergrund. Das Geld kommt von Sponsoren, das Geld kommt von Mehrwerten, die geschöpft werden aus den Projekten. Zum Beispiel, wenn man mal das Fedora, ist ja ein Teil von Red Hat. Red Hat ist ein großes Unternehmen, weil Red Hat nicht mit dem Code, mit dem Produkt selbst das Geld verdient, sondern mit den Services, die sie außenrum geschafft haben, mit den Service Level Agreements, mit den Supports, mit den Versionen, die einen garantierten Support auch bekommen, einen Long-Term Support. Und genau. Aber das wird man auch feststellen, selbst in einem Projekt wie ParkenDD, dass auch dort ohne Geld wahrscheinlich nichts möglich ist. Und ich weiß nicht, wie ist das bei euch? Steht da eine Firma dahinter oder sind das nur Sponsoren oder machst du das in deiner Freizeit? Du bezahlst das. Mhm. Und du verdienst aber wahrscheinlich dein Geld auch irgendwo anders dann? Also, außer du hast geerbt, das kann natürlich auch passieren. Ja. Ist ja auch noch kein so großes Projekt, aber warte mal ab, bis es dann Parkenwelt ist. Kann ja alles passieren. Ja, also das ist, Geld ist ein Thema, natürlich. Natürlich. Das die Frage beantwortet? Also es gibt natürlich auch Communities, die ohne Geld insofern funktionieren, wo die Leute dann selbst einfach nur hinkommen. Das sind User-Groups in der Regel, wo es nur um Erfahrungsaustausch geht, wo jeder sein Essen bezahlt und dann haben alle einen schönen Abend und tauschen sich aus. Also auch sowas gibt es natürlich, aber das ist, glaube ich, nicht das, worüber wir heute hier sprechen. Ich glaube, euch geht es auch ein bisschen darum zu erfahren, wie kann ich zu meinem Open Source oder zu meinem Software-Projekt Kontributoren finden oder eine Community aufbauen. Denen ist das alles, allen schon gelungen einmal. Ja, was ist die Attraktivität? Was macht Communities erfolgreich? Das große Ding von erfolgreichen Communities, was ich festgestellt habe, ist, dass die alle entweder dem Gemeinwohl oder einer gesellschaftlichen Weiterentwicklung dienen. Firmen, die das nicht in ihren Zielen drin haben oder denen es nur ums Geld verdienen geht, die werden es wirklich schwer haben, eine Community zu bekommen. Sage ich auch gleich noch ein bisschen mehr dazu. Offenheit, also jetzt nochmal zurück zum Beispiel Open Source, Offenheit, Transparenz tut etwas für die Gesellschaft, indem es zu mehr sozialer Gerechtigkeit führt. Es macht Wissen für eine breite Masse verfügbar. Wissen wird zum Allgemeingut. Jeder, der möchte, kann zu dieser Wertschöpfung beitragen. Und es gehört nicht mehr einem einzigen Unternehmen oder einer einzigen Person. Und das sind halt Dinge, die jetzt Projekte, die wir gerade gesehen haben, auch so erfolgreich gemacht haben. Nämlich genau diese Offenheit, dieses zur Verfügung stellen von Wissen, das zum Allgemeingut zu machen und auch die Produkte zum Allgemeingut zu machen. Genau. Was ist sonst noch attraktiv? Es ist Communities, erfolgreiche Communities leben von einer Art Meritokratie. Das heißt, es ist nicht sehr selten hierarchisch aufgebaut. Also gewisse Hierarchien gibt es schon auch drin. Aber eigentlich ist derjenige, der das Ding voranbringt, der jetzt gerade ein besonderes Wissen beisteuern kann, der wird in der Regel ganz schnell zu einem flexiblen Teamlead, sage ich mal in Anführungsstrichen. Und so organisieren sich Communities. Überall da, wo Dinge entstehen, wo Fortschritt entsteht, wo Leute etwas beitragen können, bilden sich Gruppen, die dann wiederum das Gesamtprojekt weiterbringen. Und das ändert sich, das kann sich auch sehr schnell ändern. Das ist eine sehr große Agilität da drin. Natürlich auch eine gewisse Demokratie. Auch das macht solche Communities aus, dass jeder beitragen kann und jeder den gleichen Stellenwert erstmal hat und gehört wird, gehört werden sollte und auch gehört werden muss. Und dann entscheidet die Gemeinschaft, wie sinnvoll das ist, ob das gemacht wird oder auch nicht. Flexibilität gerade schon angesprochen und natürlich auch Anpassungsfähigkeit. Auch das ist etwas, dass man sich auf neue Bedingungen einstellen kann, sehr schnell. Auch das macht Communities mit aus und auch attraktiv. Jetzt kommen wir vielleicht mal zu einer Folie, die euch etwas mehr interessieren könnte, woran Communities manchmal auch scheitern. Was passiert, wenn wenig Kontributoren gefunden werden, wenn wenig Beiträge passieren oder wenn Communities auch mal sterben. Also erstmal, es sollte immer die Lösung, das Produkt oder das Ziel im Mittelpunkt stehen. Ich habe ganz oft Communities gefunden oder Firmen, sage ich jetzt mal, die einer Community vorschreiben wollten, welche Prozesse, welche Tools sie zu benutzen hatten. Und das funktioniert in den seltensten Fällen. Eine Community lebt genau davon, sich selbst zu finden oder diese Dinge selbst zu finden. Die finden ihre Tools selber, die probieren Dinge aus und das, was am besten funktioniert, das wird nachher auch verwendet, wird allgemein akzeptiert und wird angewendet. Der andere Weg funktioniert nicht. Ganz, ganz viele machen es Leuten sehr schwer, in eine Community reinzukommen. Also auch das ist ganz, ganz wichtig, die Einstiegshürde gering zu halten, es Leuten wirklich ganz einfach zu machen, mitzumachen. Wir haben vorhin das Beispiel Chaos Computer Club gehabt, interessanterweise, weil das ist dort. Die vermitteln nach außen ganz oft den Eindruck einer sehr geschlossenen Gruppe. Also es ist neuen Leuten, außer sie gehen jetzt zu Chaos-Treffs, zu Airfas, nicht wirklich einfach in diese Community hineinzukommen. Wenn sie mal drin sind, ist alles fein, ist alles großartig. Aber das sind so Sachen, dass man offen sein sollte, dass man sich auch öffnen sollte für Leute und denen das leicht machen sollte, reinzukommen. Transparenz, großes Thema. Natürlich auch so ein bisschen Geschenke anzubieten. Geschenke jetzt nicht in Form von gibt jedem einen Bonbon oder ein Stück Schokolade. Ein Geschenk kann auch sein, ein Community-Event, ein Meetup zu organisieren oder mal ein Barcamp zu organisieren für die Leute, wo man sich austauschen kann, wo man neues Wissen, neue Impulse mit reinnehmen kann. Auch das können Geschenke sein, die man seiner Community machen kann. Wissen zu teilen, das ist das A und O, darum dreht sich alles. Also es darf nicht passieren, dass Wissensinseln entstehen, weil dann fällt man wieder in eine alte Welt zurück. Auch das machen viele Firmen, die Communities bilden wollen, sehr oft, dass das Wissen in der Firma bleibt und dann in der Hoffnung irgendwie, wenn die Schnipsel zur Verfügung stellen, dass die ausreichen, um eine Community aufzubauen und das Ding weiterzuentwickeln und auf solide Füße zu stellen. Man sollte auf keinen Fall pushy oder bossy sein. Also wenn man versucht, Leute zu drücken und zu verlangen, ihr müsst den Code aber jetzt irgendwie innerhalb von 3 Wochen bei mir abliefern. Communities sind freiwillig und gebt den Leuten die Zeit, die sie brauchen, um ihren Beitrag zu leisten. Natürlich sind da manchmal auch Zeitpläne dahinter, aber auch das wird sich selbst regulieren. Bitte nicht die Leute unter Druck setzen, weil dann passiert genau das Gegenteil. Man sollte auf jeden Fall Community-Issues sehr seriös nehmen. Also wenn irgendein Mitglied Schmerzen hat, Bedenken hat oder sich unwohl fühlt, nehmt das ernst, hört den Leuten zu und redet mit denen darüber, warum fühlt er sich jetzt unwohl. Weil das kann sein, dass es ganz vielen in eurer Community so geht und ihr wisst es aber nachher gar nicht oder weil die anderen nicht drüber reden. Und das können Zeichen sein, dass eine Community eben nicht so gesund ist. Und natürlich auch Don't Focus on Sales. Also das ist wirklich so etwas, was ganz, ganz viele Firmen machen, die auf Open Source aufsetzen, die Open Source als Vertriebsargument benutzen und im Hintergrund Communities bilden wollen. Die sind eigentlich wirklich nur salesorientiert und das merken Leute und dann passiert auch keine Contribution an der Stelle. So, jetzt habe ich ganz viel über Contribution gesprochen. Was sind überhaupt Contributions? Ist das echt immer nur Code? Ganz, ganz viele glauben, wenn ich irgendwo beitragen will in einem Projekt, dann ist das, indem ich Code beitrage. Aber das ist ein sehr wichtiger, aber manchmal gar nicht der größte Teil an Projekten. Und ich habe hier mal eine Liste gemacht, was alles Kontributionen sein können für ein erfolgreiches Projekt, für eine erfolgreiche Community. Und da gehören natürlich, klar, die Entwickler gehören dazu. Aber ganz, ganz wichtig sind auch Documentarians, Dokumentation. Das wird von ganz vielen sehr vernachlässigt. Dokumentation und Übersetzungen. UX ist ein Beitrag, den man leisten kann, steht jetzt hier auch nicht drauf, aber das ist so Usability. Geht mal raus, lasst das Zeug benutzen, was ihr schreibt und auch das ist eine Art von Kontribution, das Feedback, was man da bekommt, ob das überhaupt benutzbar ist. Coffee Makers und Pizza Bringers, auch das gehört dazu. Ohne Essen, ohne Kaffee, kein Code, ist ganz einfach. Sponsoren, da sind wir beim Geld, also kein Projekt wird ohne Geld funktionieren. Es gibt in jedem Projekt, gibt es in irgendeiner Form Sponsoren, die das Ding auf finanziell sichere Füße stehen. Sei es, dass sie euch Zeit verschaffen, an Projekten mitzuarbeiten, Firmen stellen Menschen frei, um an Projekten mitzuarbeiten, das ist ein finanzieller Beitrag, oder aber wirklich, wie es dann auch bei den großen Organisationen ist, dass sie echtes Geld reinschießen. Tester und Anwender, auch das sind Beiträge für ein Projekt, indem man einfach auch da das Feedback einsammelt. Und was nützt das schönste Produkt, wenn es keiner benutzt? Und auch das ist eine Art von Erfolgsmessbarkeit, wenn es keiner benutzt, woran liegt es? Ist es wirklich so kacke oder was kann ich tun, um es benutzbarer zu machen? Trainers, Ambassadors, das gehört alles dazu. Also auch Leute, die draußen anderen zeigen, wie es funktioniert, wie es genutzt werden kann. Oder vielleicht auch die Leute in der Community ein bisschen coachen und trainieren, sich selbst weiterzuentwickeln. Ambassadors, ganz, ganz wichtig, Botschafter draußen, die einfach nichts anderes machen. Die können vielleicht gar keinen Code schreiben, aber die sind so begeistert von der Idee, von eurem Produkt, von eurem Projekt, dass die draußen rumlaufen mit so leuchtenden Augen und das Projekt, das Produkt verkaufen. Einfach, indem sie Contributors sammeln, indem sie Werbung dafür machen, das Produkt benutzen, zeigen, wie toll das ist. Auch ein sehr wichtiger Beitrag. Farmers and Hunters, auch das gehört dazu. Hunters geht mehr so in Richtung Ambassadors, aber mehr so Evangelisten, also so die etwas brutalere Variante. Farmers, die das Ganze pflegen. Natürlich auch Strategen, die das Ganze so ein bisschen mit einer Vision füllen, weiterentwickeln, auch ein bisschen in die Zukunft mit weiterentwickeln. Ich habe konkrete Beispiele hier mal, wo Dinge nicht funktioniert sind, Communities, die nicht funktioniert haben. Und zwar ein Unternehmen, was ich mal beraten habe, die sitzen in Salzburg, die stellen ein ERP-System her für ganz bestimmte Branchen. Das ist die Helium 5. Open Source, die haben den ganzen Code von dem ERP, der ist Open Source. Also jeder, der Bock hat, kann das Ding weiterentwickeln, kann das nehmen, kann es Module ranschreiben und genau das war die Idee. Der Traum dieser Firma war, dass die Kunden, die das benutzen, ihre eigenen Module für das ERP-System schreiben. Das ist aber nicht passiert. Nicht ein einziger Kunde hat das getan. Ein Tischler beherrscht nur in Ausnahmefällen JavaScript. Der hat eine ganz andere Motivation, so ein Produkt einzusetzen. Der findet Open Source geil, der findet es toll, dass er den Code nehmen kann und wenn er mit der Firma unzufrieden ist, geht er zum nächsten, lässt es dort weiterentwickeln oder hat vielleicht irgendwann mal jemanden im Haus, der das tun kann. Aber der will keine eigenen Module daran schreiben. Das hat also wirklich überhaupt nicht funktioniert. Sinnvoller wäre gewesen, das Feedback dieser Anwender zu nehmen und dann das Produkt selber in-house weiterzuentwickeln. Auch das wäre eine Community gewesen, sich einfach eine User-Community aufzubauen. Ich glaube, mittlerweile machen sie es. Ich mache nichts mehr für die Firma, deswegen weiß ich das nicht so genau. Aber vielleicht sind sie mittlerweile dahin gekommen. Das andere Geschichte war, ich war sehr, sehr lange in der Deutschen Wolke aktiv. Ich weiß nicht, kennt jemand die Deutsche Wolke? Sagt das jemandem was? Doch ein paar. Ja, auch Deutsche Wolke. Die funktionieren manchmal leider zu gut. Die Deutsche Wolke war eine Arbeitsgruppe innerhalb der Open Source Business Alliance und das Ziel war eigentlich, einen Referenz-Stack, Open Source Referenz-Stack für Cloud-Umgebungen zu bauen. Das hat auch funktioniert, aber das Ding ist ziemlich tot, ist nie wirklich weiterentwickelt worden und die Ergebnisse, die sind eigentlich auch mehr so aus den Firmen, die da beigetragen haben, entstanden, weil die das sowieso für ihr Daily Business gebraucht haben. Und genau das ist passiert. Die Leute sind damals da reingeprügelt worden in diese Arbeitsgruppe, die waren nicht wirklich freiwillig da drin. Die haben am Anfang sehr engagiert mitgemacht, weil sie es sowieso für ihre Firma, für ihr Daily Business gebraucht haben. Aber danach war tot und jetzt mittlerweile ist die ganze Arbeitsgruppe gestorben. Es gibt einfach keinen mehr, der irgendein Interesse hat, das weiterzuentwickeln. Das kam nicht aus denen heraus, also es war nicht ihre eigene Version von den Leuten, die damit gearbeitet haben. Und das Daily Business hat es einfach aufgefressen. Also die haben es nie geschafft, eine wirkliche Community zu bilden. Und jetzt sind auch die paar, die noch bis zum Schluss dabei waren, abgesprungen. Also das Ding ist jetzt gestorben. Es gibt auch andere Beispiele. Ich habe gesehen, der Frank Karliczek, der hält eine Keynote hier. Ist sicherlich auch eine ganz interessante Geschichte, was bei OwnCloud passiert. Ist jemand von OwnCloud hier oder von NextCloud, der das so ein bisschen mitgekriegt hat? Also das sind auch so, da gibt es noch ganz viele andere Beispiele auch in dem Umfeld. Da gibt es die Projectile zum Beispiel, dann gab es mal, oder gibt es Serafa Cupano, wie sie jetzt heißen. Es gibt die, so eine Dokumentationsgeschichte. Alles so Open-Source-Sachen, die alle versucht haben, Communities zu bilden. Und das Problem bei denen, die haben alle so einen starken Business-Fokus da drauf und jedes Tweet, was ich von denen lese, sind Sales-Pitches. Funktioniert nicht, keine Communities. Fragen dazu? Anmerkungen? Quatsche ich euch schon tot? Nicht. Ein paar Folien habe ich noch. Ja, und das ist auch ein Punkt. Also Open is not enough. Definitiv nicht. Also das ist einfach nur ein Label Open Source auf irgendwas draufzupacken und zu hoffen, am nächsten Tag hat man eine Community. Funktioniert nicht. Funktioniert wirklich nicht. Der Wolfgang hat mir heute ein schönes Beispiel gegeben. Der hat das Wort Open Source in den Raum geworfen. Ich weiß nicht, sagt das jemandem was? Open Source?
Wir haben vor Jahren auf einer Schulung mal gehört, dass Open Source der Versuch ist, die Arbeit an der eigenen Software an Freiwillige abzutreten.
Das ist genau der. Ja. Genau, das ist der Punkt. Das machen ganz viele Unternehmen. Die pappen sich Open Source obendrauf, werfen das Ding über den Zaun und hoffen, dass irgendjemand anders den für umsonst das Produkt weiterentwickelt. Das war Open Source. Funktioniert auch nicht. Also auch das ist nicht Community-Bildung. Wenn keiner mitmachen will in eurer Community, denkt einfach mal drüber nach, dass das ganze Projekt einfach nur scheiße ist vielleicht. Also dass es einfach wirklich keiner gebrauchen kann. Auch das sind Gründe, warum Dinge nicht funktionieren. Also ich brauche nicht den 85.000. Fork von irgendwas, nur weil mir eine kleine Funktion nicht passt oder ich mit einem der anderen Entwickler nicht einverstanden bin und meine, ich muss jetzt hier einen eigenen Fork machen oder weil mir die Farbe im Menü nicht gefällt oder so ein Kram. Braucht echt kein Mensch und wird auch nie eine Community bilden. Bilden, gutes Beispiel. Man kann Communities nicht bilden oder bauen oder generieren. Communities wachsen, Communities entstehen. Und das braucht Zeit, das passiert automatisch somehow. Man kann ein bisschen was dafür tun, was, sage ich euch gleich. Aber man kann keine Community installieren. Das funktioniert nicht, das geht nicht. Dann sind wir wieder bei der Deutschen Wolke. Ja, how to make it better. Da habe ich mal ein paar Sachen rausgezogen, wo ich mir denke, das sind minimale Dinge, die man tun kann, damit eine Community erfolgreich wird. Das erste ist mal, go to where the contributors are. Das ist so der absolute Satz. Also jetzt irgendwo hinzugehen, sich da draußen auf den Parkplatz zu stellen und zu schreien, ich habe eine Community, wird selten funktionieren. Aber wenn man sein Projekt schon mal bei GitHub reinpackt, dann hat man die Chance, dass es gefunden wird, dass Leute das interessant finden. Redet drüber. Es ist ganz, ganz wichtig, oft und laut über die Projekte zu reden. Chemnitzer Linux-Tage, schönes Beispiel. Geht auf Veranstaltungen, geht auf Konferenzen, stellt eure Projekte vor, zeigt, wie toll die sind. Schreibt im Social Media drüber. Ich weiß, dass nicht alle dafür affin sind, aber macht wenigstens einen Twitter-Account, dass ihr irgendwie auch dann in den organischen Suchergebnissen nach oben gespült werdet, wenn Leute nach etwas suchen, was ihr vielleicht anbietet. Und auch darüber kann man Communities aufbauen. Write Code, not Job Descriptions. Das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema. Was mir immer wieder auffällt, wenn Leute Communities bauen wollen oder gründen wollen, dann gehen die raus und sagen, ich suche Leute, die bei mir mitmachen. Macht mit in meiner Community. Ja, kann funktionieren, den einen oder anderen wird man so gewinnen. Aber macht doch einfach mal, macht Meetups, macht Workshops, macht einen Hackathon. Lasst die Leute mal reinschnuppern in das, was ihr, macht. Lasst sie mal einen produktiven Beitrag leisten. Macht ein Barcamp, wo Leute Beiträge selber generieren können, selber einreichen können. Und dann schaut, was da hängen bleibt. Macht drei davon. Ich bin mir sicher, das ist mehr als dieses, ich suche Leute. Don't be a Theo. Ich weiß nicht, wer von euch schon mal im BSD-Projekt mitgearbeitet hat. Also es, ja, genau, danke. Also das ist mal so ein Beispiel von jemandem, der sehr pushy ist und der sehr polarisiert. Versucht irgendwie smoother zu sein. Und wenn ihr selber Charakteristika an euch feststellt, die eher so in die Richtung Steve Jobs gehen, dann sucht euch Community Manager, die das ein bisschen diplomatischer für euch regeln können. Und geht zurück an eure Code-Schreibtische.
Das habe ich erlebt bei einem Projekt von der Volksbefreiungsarmee, wo sie gedacht haben, sie wollen den Scope erweitern. Und was machen wir? Wir sind politisch korrekt. Wir holen mal eine Frau, einen Transgender und einen Rotationseuropäer. Die drei waren durchaus nett, aber das waren Desktop-Leute. Ja. Die hatten von der Hardware-Arbeit keine Ahnung. Ja. Und ich sage mal, nach dem fünften freundlichen E-Mail-Austausch, how are you doing, is your ex out of the hospital, habe ich dann auch beschlossen, mir reicht's.
Also das verstehe ich.
Schneidet in beide Richtungen.
Das ist richtig, ja. Das ist ein sehr guter Punkt. Also jetzt einfach nur durch einen freundlichen Manager ersetzen, ist auch nicht das Mittel der Wahl oder kann es nicht sein. Das geht genauso nach hinten los. Stimmt, gutes Beispiel. Ja, be open, also wirklich öffnet euch auf allen Linien, macht es den Leuten so einfach wie möglich, zu euch zu kommen. Zeigt euch auf möglichst vielen Plattformen, macht euch bekannt, öffnet euch. Und trinkt Tee. Es dauert. Communities aufzubauen dauert. Es ist ein organischer Wachstum. Wenn es erfolgreich werden soll, ist es ein organisches Wachstum. Und dann hilft nur Tee trinken und abwarten, was passiert. Na, ein bisschen was dafür tun. Was, das habe ich euch gezeigt. Ja, yeah, sometimes communities die. Auch das passiert. Communities sterben manchmal. Deswegen ist es ganz, ganz wichtig, maintain yours. Dankeschön.
Gibt es denn Fragen dazu oder Diskussionspunkte oder etwas, was ihr gerne in der größeren Gruppe noch besprechen wollt? Oder wisst ihr jetzt alle, wie man Communities baut?
Man kann Communities nicht bauen, Mensch, hast du nicht zugehört?
Entschuldigung. Ich finde diesen Punkt mit Theodor Rath ganz interessant, weil da das ja ein Beispiel ist, was sozusagen als Negativbeispiel gehandhabt wird. Aber auf der anderen Seite, Linus Torvalds ist ja auch jemand, der sehr, sehr harte Worte an den Tag legt. Und ich habe eher das Gefühl, dass Linus Torvalds da so ein bisschen verherrlicht wird, sozusagen in der Richtung, und dass ihm das als dass er da sozusagen als Positivbeispiel dient. Das finde ich ganz interessant.
Das ist in der Tat interessant. Also ich muss auch dazu sagen, dass ich Theo wahrscheinlich besser kenne als Linus. Ich hatte nie so viel mit dem Linux-Projekt zu tun, aber habe mal sehr lange für eine Firma gearbeitet, die, wo ich glaube, die Hälfte des Kernel-Entwickler-Teams für OpenBSD gestellt hat. Und dann habe ich halt immer so mitgekriegt, was da gerade abgeht. Und das war dann mehr so himmelhochjauchzend zu Tode betrübt. Und das hat dann schon auch mal so mehrfach täglich geändert. Also das war, ist für mich war das tatsächlich ein Negativbeispiel, weil das war dann, das hat die Leute so gehemmt, für die Community zu arbeiten oder für das Projekt zu arbeiten, weil die mehr damit beschäftigt waren, nachher sich selber irgendwie zu sortieren, und dann sind wieder Entwickler abgesprungen, weil sie keinen Bock mehr hatten. Also das ist so, ja. Linus kann ich nicht sagen. Also vielleicht ist es aber genau das, was der junge Mann hier vorne gesagt hat. Der hat Ahnung von dem, was er, also die Expertise hat man ihm abgenommen. Und natürlich muss es auch dazu gehören, dass man mal ein paar harte Worte sagt. Aber ich habe nie mitbekommen, dass Linus so dermaßen polarisiert hätte wie Theo.
Also ich darf ganz kurz dazu, dann komme ich sofort mit Fragen rum. Das CentOS-Projekt ist fast daran zerbrochen, dass es genau so eine Person gab. Also wirklich jemanden gab, der in den IRC-Channeln, auf den Mailinglisten Leuten giftig geantwortet hat, wenn sie halt seiner Meinung nach nicht genügend Kommunikation, nicht genügend Dokumentation gelesen haben, wenn sie Fragen gestellt haben, die schon 10.000 andere vor ihnen gefragt haben. Und wir haben wirklich lange gebraucht, um das festzustellen, dass es uns wirklich wehtut als Projekt. Und wir haben dann nochmal leider viel zu lange wahrscheinlich gebraucht, um zu sagen, okay, Schluss, du raus. Es geht so einfach nicht mehr. Also das ist tatsächlich so ein zweischneidiges Schwert. Ja, manchmal braucht man solche Leute. Manchmal kommt sowas ja auch als witty rüber oder als interessant rüber oder als spannend rüber. Auf der anderen Seite, wenn man dauernd sowas hat, das macht eine Community echt kaputt. Das hält Leute davon ab, da mitzuarbeiten, weil sie wollen sich nicht beleidigen lassen.
Das stimmt. Das ist permanent die Verweisen auf Read Documentation. Das sage ich im Unternehmen meinen Mitarbeitern immer. Es dauert genauso lange, das zu tippen, wie es dauert, den Betreffenden den Link zu schicken und zu schreiben, look here.
Ja.
Und es ist natürlich irgendwann lästig, wenn man das 50.000. Mal die Konfigurationsschritte erklärt, aber ich meine, dafür wird man bezahlt. Also ich sage immer, wir sind hier nicht im Bordell, es ist der Arbeitsplatz.
Und das ist aber genau die Solidarität, die auch eine sehr große Rolle spielt. Also wirklich immer nur zu schreiben, RTFM bringt es nicht an der Stelle.
Ja, eine Frage hätte ich noch, und zwar, wie geht man mit dem Problem um? Ich nenne das mal Katze, die sich in den Schwanz beißt. Manchmal hat man Communities oder hat Projekt, das quasi zu wenig Leute hat, um sich mit so Dingen wie, wir machen das mal hübsch und wir gehen mal auf Social Media oder wir machen einen Hackathon zu machen. Und gleichzeitig, also man hat nicht die Leute, um das zu veranstalten, und deswegen kriegt man nicht die Leute, um das zu veranstalten. Also wie geht man mit dieser Schleife um? Gibt es da einen Hinweis oder gibt es einen coolen Trick?
Du, wenn ich das wüsste, wäre ich Millionär. Das ist tatsächlich ein sehr großes Problem. Kann ich nicht beantworten.
Sorry, I have to do it in English because I can't say it in German. How much do you feel that people's characteristics gravitate them toward a certain community?
The question is how much characteristics do for building a community?
Well, sort of, I mean, I've been to a lot of different community events, and when I go to each event, there's something slightly different about that community. And they're all very similar, we'll say, whether it's a personality trait or the way of thinking, their approach towards something. And that's what I mean by characteristics, so to speak.
That's true. This is what I showed in the beginning with the slight similarities. There's always a culture match, there's mind matches of the people within one community. And of course, similar people find themselves to build a community or to grow in a community. When you go to other branches, other industries, or take the Middle Ages. There are a lot of fans of the Middle Ages, and they also are very similar. They share the same thoughts, the same ideas. They have the same rituals, and this is the same about software or open source communities. Of course, we are. Wolfgang says this very often. We are subculture. We are one subculture, and though every community or every, it's not, industry is not the right word on, at this place. So, but yeah, we are all similar. And it's very characteristic, the members of a specific community. Mm-hmm. So it's, yeah. You're welcome.
Um die Frage auf die Frage zurückzukommen, wie ich dann halt so ein Hackathon ohne eigene Leute veranstalte, was oft gut funktioniert, also wir haben keinen Hackathon gemacht, aber so ist halt die Community entstanden ist, ich gehe zu einer anderen Community und kenne da Leute, das ist jetzt nicht in dem bösen Sinne mit, ich ziehe dort Leute und Ressourcen ab und die haben dann weniger, sondern im Prinzip trage ich ja selbst dazu wieder bei. Das heißt quasi, die machen einen Hackathon und haben auch irgendwas, womit sie werben können, wo dann wieder Leute draufkommen und dann Leute, die ich quasi ranziehe, wieder in die andere Community rübergehen, beziehungsweise halt auch umgekehrt. Ich profitiere dann halt auch von anderen Communities. Mhm.
Das ist durchaus legitim und das ist ein sehr guter Weg, auch seine eigene Community. Was heißt schon eigene Community? Es sind Menschen, die an einem Projekt mitarbeiten, weil sie zu dem Zeitpunkt, wir hatten am Anfang die Definition mit dem specific Zeitraum, dass Leute für einen bestimmten Zeitraum auch nur irgendwo mitmachen. Und das kann durchaus sein, weil sie gerade dieses Feature sowieso für ihre eigene Softwarelösung und dann profitierst du vielleicht auch mit davon, von den gleichen Codezeilen. Oder wenn sowieso jemand etwas übersetzt für den Kern von dem, was jemand benutzt, können auch andere mit profitieren. Auch das war in dem Punkt mit drin. Go to where the contributors are. Ja, sucht euch Meetups, die schon existieren, mit vielleicht ähnlichen Ansprüchen, Anforderungen, geht dorthin. Und natürlich, es gibt Leute, nicht jeder hat das Recht, nur in einem Projekt mitzuarbeiten. Es gibt durchaus auch, wenn man einen Kopf frei zu bekommen oder weil er das andere vielleicht auch spannend findet und weil es recht ähnlich ist zu dem, was er sowieso schon macht. Ich glaube, es gibt wahnsinnig viele Leute, die in vielen Projekten mitarbeiten. Ich glaube nicht, dass man da jemanden abzieht.
Was ich als Beispiel relativ schön finde dafür, ist der Talk von der vorletzte Talk hier, wo es eigentlich um ein Thema ging, was mit Communities gar nichts zu tun hat. Es ging darum, wie kann ich als Mensch, der freie Software entwickelt, genau davon leben, dass ich ein Stück freie Software entwickle. Seitdem weiß ich zum Beispiel, dass es irgendwie einen Chat-Client namens Conversations gibt. Den kannte ich vorher nicht. Und das ist halt so, durch solche Sachen, also was Gaston auch sagte, geht zu irgendwelchen Veranstaltungen in der Nähe und erzählt darüber. Reicht einen Vortrag ein oder irgendwie Lightning Talks, wenn sowas angeboten wird, wenn es nur 5 Minuten sind. Und irgendwann bleibt was hängen. Das dauert. Mhm. Aber irgendwann bleiben auch Leute hängen dann, wenn sie es halt auch als vernünftig empfinden. Ja.
Für das Social Media vielleicht noch, da war ja vorhin auch die Frage, so wie mache ich das, wenn ich keine Leute habe? Also ein Twitter ist echt schnell eingerichtet und selbst ein Developer, der sonst nur Code schreibt, ist in der Lage, mal 3 Worte über das, was er gerade tut. Es ist ja auch die Frage, wen wollt ihr? Ihr wollt authentisch bleiben, ihr wollt Leute, die zu euch passen, da sind wir wieder bei der Similarität, ansprechen. Haut da irgendwas rein, so ein Twitter, so ein Tweet, das dauert 3 Sekunden, das Ding zu schreiben. Und schon seid ihr drin, schon habt ihr ein Stück weit eine organische, etwas beigetragen zu einer organischen Reach. Schon habt ihr ein bisschen was dazu beigetragen, gefunden zu werden, über euch zu berichten. Benutzt Hashtags, guckt, was in anderen Communities, in ähnlichen Projekten für Hashtags benutzt werden. Wenn wir heute sind, dann referenziert auf dem Chemnitzer Linux-Tag. Ganz, ganz viele Leute, die gehen heute durch Twitter und holen sich das Hashtag vom CLT raus und gucken, was die Leute darüber twittern. Schwimmt damit auf den Wellen und schon habt ihr ein bisschen Beachtung. Also es gibt nichts Einfacheres. Und wie gesagt, das kriegt echt jeder Developer hin, so einen blöden Twitter-Account einzurichten und da wenigstens einmal am Tag einen Tweet abzusetzen. Also da gehört echt nicht viel dazu. Und vielleicht sind dann auch Leute, die das toll finden, was ihr macht, was du machst. Und dann sharen die das, liken das, dann kriegen andere das wieder mit. Also so entsteht dann auch diese Viralität. Braucht auch Zeit. Vielleicht, um euch mal einen Zeitrahmen zu geben. Also das 2 bis 3 Jahre dauert etwas, um organisch zu wachsen und eine bestimmte kritische Masse zu erreichen, die man dann Erfolg nennen kann. Also das ist mit dem Tee trinken, das war ernst gemeint. Es dauert wirklich 2 bis 3 Jahre, bis so etwas entsteht und sich festigt. Auch das ist Teamdynamik. Habe ich wirklich eine Stunde? Das ist ja geil. Ich dachte, ich muss ja eine halbe Stunde raus. Gott, nicht so schnell reden müssen.
So in einer Viertelstunde schmeiße ich dich raus, aber ansonsten.
Das ist okay, damit kann ich leben. Ganz kurz noch Teamdynamik. Also Machen wir gleich. Teamdynamik ist auch etwas, was passieren wird bei der Community-Bildung. Wenn Leute zu einem Projekt dazukommen, dann werdet ihr feststellen, dass es da manchmal am Anfang richtig knallt. Und ich hoffe, es knallt auch am Anfang, weil so finden sich Teams. Bekommt riesengroße Angst, wenn alles total smooth läuft und sich alle lieb haben. Das ist eigentlich ein Zeichen davon, dass nichts vorwärts geht. Also lasst es ruhig knallen, lasst die Leute sich finden, lasst auch Leute wieder weglaufen. Das ist ein ganz normaler Prozess, der muss passieren, damit etwas vorangeht, damit Dinge passieren.
Ja, nochmal eine Frage, wie sind deine Erfahrungen so mit so, ich sag mal, so Gatekeepern innerhalb einer Community? Also wir sind gerade so ein bisschen dabei, tatsächlich einen Fork zu machen. Ich weiß, ist blöd. Wir haben lange überlegt. Das Problem ist halt, momentan haben wir halt einen großen Gatekeeper vorne dran und wir wissen, dass wir den Gatekeeper ausschalten müssen, auf die nette oder auf die weniger nette Art. Am Ende ist es aber gerade so, dass man ja im Softwareprojekt irgendwo, ich sag mal, seinen Masterbranch hat und sagt, das ist das, wo die Community sozusagen übereinstimmt. Und da ist jetzt so meine persönliche, also ich weiß es noch nicht, wie es bei uns funktionieren wird, hoffe ich, dass sich das irgendwann manifestiert, aber wie geht man damit um? Also wie, man will ja nicht gleich ein Gremium gründen oder Dinge tun, was völlig overengineert ist, ne? Ja.
Reden hilft an der Stelle. Einfach mal versuchen, die Motivation von dem Gatekeeper zu verstehen. Warum der? Okay. Okay, das ist eine starke Motivation. Also da sollte man sich auf jeden Fall dann was überlegen. Da kommt man möglicherweise auch um anwaltliche Beratung mal nicht drum rum. Also das sind so, ja. Also generell Gatekeeper wird es immer geben in vielen Projekten. Ich habe Gott sei Dank nicht so viel Erfahrung damit, weil ich das nie so hart erlebt habe. Aber im Zweifelsfall hilft wirklich, versucht die Motivation zu verstehen, warum das, also was treibt diesen Gatekeeper an, warum macht der das? Um dann darauf einzugehen und vielleicht natürlich auf einer menschlichen Basis das Ding aus der Welt zu schaffen. Und wenn das nicht hilft, ja, dann muss es halt einmal knallen. Auch das gehört dann mit dazu. Und Forks sind nicht per se doof. Also manche machen durchaus auch Sinn. Aber das ist halt wirklich so, ich habe es auch schon erlebt, dass wirklich ein Projekt 5-mal geforkt wurde, nur weil einem wirklich irgendwie das Wording in einem Menü nicht gefallen hat oder so. Und das ist dann schon, da muss man sich nicht wundern, warum man niemanden findet, der dann dort auch noch mitarbeiten will. Sonst noch? Tja, dann würde ich sagen, Kaffee und Kuchen. Vielen Dank. Hat Spaß gemacht.